Ich bin immer noch der Florian und ich mache immer noch den Echte Papas Podcast, weil ich Papa bin. Und an der anderen Leitung sitzt immer noch der...
Sitzt immer noch zum Glück der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad. Und gemeinsam sind wir die Echten Papas. Ich wollte heute etwas theatralischer klingen und dramatischer, weil das Thema auch so dramatisch heute ist. Also es ist jetzt heute kein Wischiwaschi-Thema, was wir hier präsentieren, sondern das ist schon tiefgründig. Und darum fange ich auch gleich mal mit einer tiefgründigen Frage an. Und zwar würde ich ganz gerne von dir wissen, Flo, ob du glaubst, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Vaterschaft und Feminismus. Hört sich an wie die 1-Million-Euro-Frage bei Günther Jauch.
Ein bisschen. Was war die andere Frage noch, die ich mir aussuchen konnte?
Keine andere Frage. Also Vaterschaft und Feminismus. Meinst du, es gibt da einen Zusammenhang?
Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kann zum Thema Feminismus nicht sehr viel sagen, außer dass ich dazu nicht sehr viel sagen kann. Ich habe da so ein Fragmente über Definitionen in meinem Kopf. Aber bevor ich etwas Falsches sage, finde ich es trotzdem ganz spannend, was unser nächster Gesprächspartner damit zu tun hat und vor allen Dingen, inwiefern er die Verbindung zur Vaterschaft herstellt. Das finde ich doch sehr, sehr spannend und ich glaube, für unsere Hörerinnen auch.
Ja, dann reden wir nicht lange um den heißen Brei herum. Unser Gast ist nämlich dieses Mal der Tillmann Prüfer, ein Journalist und ein frisch gebackener Buchautor. Und zwar hat er das Buch geschrieben Vater sein. Und da stellt er die These auf, dass der Feminismus eine riesige Chance für uns Väter heute ist. Ja, wirft natürlich wieder ein paar Fragezeichen auf, aber die werden gleich gelöst, weil wir sprechen jetzt einfach mal mit dem Tillmann und dann wird er uns das erklären.
Das ist auch vor allen Dingen ein sehr großes Ziel.
Ja, genau. Aber nein, ich nehme nichts vorweg. Komm, wir steigen einfach mal ins Gespräch ein und begrüßen den Tillmann. Hallo Tillmann,
hallo,
schön,
Tillmann,
dass du da bist.
Hallo, schön, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, war ja auch höchste Eisenbahn, weil du hast gerade ein Buch veröffentlicht, ein total spannendes Väterbuch. Aber bevor wir zu diesem Buch kommen, würde ich ganz gerne mal von dir ein bisschen was Privates wissen. Du hast ja insgesamt 4 Töchter, die sind teilweise schon erwachsen. Die älteste Luna ist mit deiner Ex-Partnerin und die anderen 3 hast du mit deiner Frau zusammen. Gibt es Anfängerfehler, die du bei Luna gemacht hast, die du bei Tochter Nummer 2, 3, 4 nicht mehr gemacht hast? Gibt es eine Lernkurve, die du mit uns teilen kannst?
Oh wow, da starten wir gleich mit der schwierigsten Frage
gleich ans Eingemachte.
In unser schönes Gespräch. Also zuallererst mal, ich mache ja dauernd immer noch Fehler. Also das ist jetzt überhaupt auch gar nicht der Angang meines Buches Vater sein, dass ich als fehlerfreier oder zumindest geläuterter Dad anderen Vätern gute Tipps gebe. Aber natürlich habe ich bei meinem ersten Kind viele Sachen gemacht, die ich heute nicht mehr machen würde. Ich war ja auch 25 Jahre alt, als Luna auf die Welt kam. Und ehrlich gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, auf was ich mich da einlasse, was das bedeuten würde, Vater zu werden. Es konnte mir auch niemand sagen. Also das war so etwas, was so ein vorausgesetztes Wissen zu sein schien. Denn man hat in der Schule gelernt, wie man Cäsars Gallische Krieg übersetzt, den Zitronensäurezyklus, wie man Auto fährt, habe ich gelernt. Aber Vater sein, das war niemandem nur eine Bemerkung wert. Und ich glaube, mein erster Fehler war, dass ich das gemacht habe, was alle gemacht haben, nämlich ich habe mir gedacht, ich brauche jetzt einen Job und ich brauche jetzt eine Karriere, weil ich muss für meine Familie sorgen. Und das ist ja schon lustig, dass man das als Mann denkt, dass dass man das Wort Sorgen für Arbeiten verwendet. Ne? Im Grunde war ich also sehr viel im Büro, ich war sehr viel unterwegs. Und ich habe von den ersten Jahren mit meiner Tochter einfach das meiste verpasst, ne? Weil ich abends spät aus dem Büro kam und dann war das Kind schon im Bett. Dann habe ich das Kind morgens so ein bisschen mitbekommen und dann am Wochenende. Aber das war zu wenig Zeit, um wirklich so eine ganz, ganz eigene Beziehung aufzubauen, die unabhängig ist von der Mama. ich würde nicht sagen, dass wir die nicht haben, aber da habe ich eine Menge verpasst und das habe ich später versucht, anders zu machen.
Jetzt hast du es gerade schon gesagt, du warst mit 25 Jahre alt oder jung. Ich glaube eher jung aus unserer Perspektive, als Luna auf die Welt kam. Und gerade eben, ich höre so ein bisschen so, will nicht sagen Traurigkeit, aber schon irgendwie etwas heraus, was du wahrscheinlich anders machst oder wahrscheinlich dann auch anders gemacht hast. Warst du damals viel zu jung oder war das etwas, wo du sagst, eigentlich hätte ich später schon mehr Vater werden können und hätte mich dann mehr mit der Zeit darauf konzentrieren können?
Ich glaube nicht, dass ich zu jung war, allein weil ich ja heute sehe, dass Männer, die sehr viel später Väter werden, die als in ihren 30ern und End-30ern Väter werden, das ganz genauso machen. Es scheint keine Altersfrage zu sein, dass sich Männer mit Werf in ihren Job und in ihre Karriere werfen und sich zu wenig Gedanken machen, was bedeutet es eigentlich für mich, Vater zu sein? Was ist eigentlich meine Mission als Vater? Was soll mein Kind von mir haben? Was will ich von meinem Kind haben? Was soll unser Gemeinsames sein? All diese Sachen, diese Fragen, die man sich stellen sollte, wie man sie sich auch bei anderen Sachen stellt, wenn man sich etwas vornimmt, die stellen sich Väter zu wenig. Um da deine Frage zurückzukommen, ich glaube, ich war jung. Ich glaube nicht, dass ich zu jung war. Und natürlich, wenn man jung ist als Vater, dann ist man auch in manchen Sachen besser. Also ich war wesentlich belastbarer, ich brauchte weniger Schlaf, mich hat das gar nicht gestört. Und ich war auch so, würde man sagen, so unbedarfter in vielen Sachen. Also der junge Tillmann, der hat sich keine Gedanken gemacht, ob das Kind jetzt den plötzlichen Kindstod sterben könnte oder irgendwie irgendwo ein großes Risiko sein könnte, sondern das war mir irgendwie alles einfach das Leben. Und der ältere Papa Tillmann, als jetzt meine jüngste Tochter, die heute 9 ist, Juli, auf die Welt kam, da habe ich als allererstes Mal eine ausgefeilte Sensorikmatte mir angeschafft, die sofort Alarm gibt, wenn die Atmung des Kindes unregelmäßig wird oder aussetzen könnte. Die hat natürlich jede Nacht Alarm gegeben, aber nicht, weil irgendwie Juli ein Problem gehabt hätte, zu atmen oder zu schlafen oder so etwas, sondern weil einfach so Sensoren dauernd Alarm geben. Also das, in manchen Sachen ist es auch gut, Jungvater zu werden. Und von daher kann ich das gar nicht so bereuen.
Okay, wir haben es ja gerade schon angesprochen, dass du gerade ein Buch rausgebracht hast und das hat den schönen, schlichten Titel Vater sein. Also kurz und bündig und jeder weiß, worum es geht. Aber was war denn deine Intention eigentlich für dieses Buch? Musstest du das nach 20 Jahren Vaterschaft unbedingt schreiben? Brannte es dir unter den Nägeln oder was gab den Ausschlag?
Zum einen war ich nicht so ganz zufrieden mit dem, was es eigentlich am Angeboten für Väter gibt, weil so viele Vater- und Babyratgeber, die wenden sich an junge Väter so, als ob man halt für ein Kind eine Betriebsanleitung geben müsste, wie für ein Auto. Ne? Irgendwie so machst du dein Kind startklar, die 100 besten Tipps. Und ich dachte, mir fehlte irgendwas, was ich gebraucht hätte, als ich das erste Mal Vater wurde. Irgendwie jemand, der mir erzählt, wie das eigentlich so ist, wann man auf welche Herausforderungen stößt, wie man eigentlich mit diesem kleinen Wesen in Kontakt kommt, was die Probleme sind, die in der Partnerschaft auftreten können, worauf man sich vorbereiten muss. Einfach etwas, mit dem man sich Gedanken machen kann, was so eine Vaterschaft eigentlich bedeutet und was für eine wunderbare Sache, was für ein großes Abenteuer das ist. Das fehlte mir. Und andererseits bin ich auch ein bisschen genervt davon, wie wenig Väter heute, also Männer, die ein Kind haben oder erwarten, eine Stimme darstellen in den ganzen Diskussionen, die es gibt um Rollenveränderungen in der Gesellschaft. Und wie wenig Männer daran teilnehmen, sich bewusst zu machen, was wollen wir eigentlich in der Gesellschaft? Wie soll es weitergehen? Wie wollen wir für unsere Kinder da sein? Wie wollen wir arbeiten? Das ist eine Sache, die eigentlich von Frauen geführt wird. Und zwar seit vielen, vielen Jahren von der Emanzipationsbewegung. Und in dem Männer eigentlich so ein leicht beleidigtes Schweigen haben. So, oh Gott, jetzt sollen wir noch mehr machen. Okay, jetzt muss ich noch einen Job machen. Ich muss auch noch Superpapa sein. Schaffe ich auch noch. Und diese Haltung gefällt mir nicht. Und ich wollte da etwas schreiben, was den Männern so ein bisschen in den Hintern tritt.
Es lautet der Untertitel dieses oder deines Buches, warum wir mehr denn je neue Väter brauchen. Warum eigentlich? Also gut, du hast es jetzt schon langsam angeschnitten, aber vielleicht kann man das ja noch ein bisschen mehr auf das Thema neue Väter. Also wie definierst du neue Väter? Was braucht für dich oder was unterscheidet dein Vater von den neuen Vätern?
Und wer ist wir, ne? Oder? Also warum wir mehr denn je neue Väter brauchen? Wir Väter oder wir als Gesellschaft?
Ich glaube, wir alle. Also ich glaube, die Gesellschaft. Ich glaube, also was man in der Psychologie ja heute weiß, wie immens wichtig oder immens gut das ist, wenn ein Kind jemanden hat, der die Vaterrolle spielt. Das muss nicht immer der leibliche Vater sein. Das kann auch, das hängt nicht mal an einem männlichen Geschlecht, dass jemand eine väterliche Rolle spielt. Das können manchmal auch Frauen besser als Männer. Aber dass es jemanden gibt, der sich stark für das Kind engagiert, der eine alternative Rolle spielt zu dieser klassischen mütterlichen Rolle, die bedeutet ja, das Kind ja sehr stark zu beschützen oder die emotionale Nähe zu geben. Also wir wissen alle, dass wir Väter unheimlich gut tun, wenn sie einem Kind zur Verfügung stehen. Aber wenn wir auf die puren Zahlen gucken und so schauen, was hat sich eigentlich bei Vätern geändert, ne? Dann ist, muss ich sagen, außer dass viel darüber geredet wurde, oh, hier sind Männer, die nehmen jetzt Elternzeit, 8 Wochen sind die zu Hause, toll, und die sind jetzt auch manchmal auf dem Spielplatz und die sind jetzt viel engagierter. In den Zahlen hat sich eigentlich nichts geändert. Also ich glaube, 93% der Väter kleiner Kinder, also Kinder bis 6 Jahren, arbeiten Vollzeit. Also es arbeiten mehr Väter Vollzeit als Nicht-Väter Vollzeit arbeiten. Und 72% der Mütter kleiner Kinder arbeiten Teilzeit. Also an der Rolle von Männern in der Gesellschaft, dass sie nämlich den Alleinernährer spielen und ihre erste Rolle darin sehen, die Kohle nach Hause zu bringen und ihre zweite Rolle darin sehen, für das Kind da zu sein, hat sich gar nichts geändert. Das heißt, ich bezweifle, dass wir diese neuen Väter denn schon haben.
Genau, also der Prozess ist sehr, sehr langsam. Also ich gebe dir recht und muss tatsächlich aber auch intervenieren, weil natürlich hat sich was geändert hinsichtlich der Elternzeit. Vor 20 Jahren, als Luna auf die Welt kam, gab es ja die Möglichkeit gar nicht, in Elternzeit zu gehen. Oder hätte man Erziehungsurlaub nehmen müssen. Also tatsächlich ist es natürlich schon ein Fortschritt, aber ein sehr, sehr kleiner, wie du schon sagst, ne?
Ja, aber es ist neue Väter, das definiert sich ja nicht zwangsläufig nur über die Elternzeit, sondern das sind ja auch viel, viel mehr Aspekte.
Also ihr habt schon natürlich recht, es gibt diese Elternzeit und es gibt jetzt auch mehr ein Bewusstsein dafür, dass auch Väter in der Erziehung eines Kindes eine aktive Rolle spielen sollten. Aber über diese Elternzeit hinaus hat sich nicht viel getan. Und es ist ja auch nicht, ich habe jetzt kein Buch schreiben wollen darüber, dass Väter zuallererst mal viel mehr Zeit zu Hause verbringen sollen und dann ist die Sache geritzt, sondern wenn du für dein Kind da sein möchtest, dann ist ja eine sehr, sehr aktive Auseinandersetzung mit dem Kind dafür die Grundlage. Und dafür brauchst du Zeit. Also so wird ein Schuh daraus, ne? Und du brauchst halt eine ganz andere Sensibilität für diesen Menschen. Du musst ihn beobachten. Du musst irgendwie eine emotionale Beziehung dazu aufbauen, eine eigene Beziehung, die unabhängig davon ist, was die Mama mit dem Kind anstellen möchte. Und dafür brauchst du Raum und die musst du sich holen. Und dafür wäre es ein erster Schritt, sich mehr Zeit mit dem Kind zu verschaffen. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Und neue Väter, alle Väter wollten neue Väter sein. Also mein Vater wollte auch ein neuer Vater sein. Jede Vätergeneration möchte es anders machen als die Väter davor. Und gemessen an dieser Ambition haben wir halt in den letzten, sagen wir mal, 50 Jahren sehr wenig Fortschritt. Und ich glaube, das liegt halt auch sehr stark daran, wie halt Männer ihre Rolle in der Gesellschaft definieren, dass du nämlich denkst, ich muss der sein, der hier für die Brötchen sorgt und das ist meine Rolle und alles andere ist, es kommt noch dazu. Und wenn wir das nicht diskutieren und wenn wir auch nicht diskutieren, ob Männer eigentlich mit dieser Rolle so glücklich sind, ob das wirklich das Privileg ist, das wir genießen und von dem wir jetzt was abgeben müssen oder ob wir nicht auch aus ganz egoistischen Motiven diese Rolle verändern sollten. Darum geht es in meinem. Mhm.
Aber ich finde das ganz spannend, weil würde das nicht eigentlich bedeuten, wenn wir diese Begrifflichkeit neue Väter nicht mehr brauchen, sind wir angekommen? Kann man das so sagen? Also wenn wir irgendwann nicht mehr auf neue Väter quasi benennen müssen, dann wären wir doch eigentlich genau da, wo wir sein wollten. Philosophische Frage,
das
müssen wir jetzt
das
nicht beantworten.
Das wäre schön, weil das wäre würde bedeuten, dass wir ein Selbstverständnis gefunden haben als Väter und dass wir es nicht mehr irgendwie ein Etikett draufkleben müssen. Ich glaube, dass halt dieser Begriff neue Väter heute halt so eine oft so eine Luftnummer ist. Ne? Also neuer Vater heißt, ja, ich bin ein Vater, der sich auch durchaus dafür interessiert, was meine Frau zu Hause macht und der auch engagiert ist und dann mal auch abwäscht und den Müll rausbringt und Quality Time mit den Kindern verbringen möchte. Und viele dieser neuen Väter behandeln ihre Väterschaft eigentlich, als wäre es ein weiterer Job zu dem Job, den sie schon haben. Und diesen anderen Job, den wollen sie auch gut machen. Ich finde, hör auf, das als Job zu sehen, sondern beginne das als dein neues Leben zu betrachten. Und für das du ganz ganz andere Skills brauchst und eine ganz andere Herangehensweise brauchst als an all die anderen Projekte in deinem Leben. Und ja, du hast recht, wenn wir nicht mehr dieses Etikett brauchen, um es für uns irgendwie vorstellbar zu machen, dass ich in der Vaterschaft was Tolles drinstecken würde, dann wären wir vielleicht wirklich neue Väter.
Mhm. Kommen wir zurück zu deinem Buch. Das ist ja ganz neu. Ich durfte es schon vor Erscheinen lesen und nachdem ich es einmal komplett durchgelesen habe, habe ich gleich vorne wieder angefangen tatsächlich. Also ich habe es jetzt inzwischen anderthalb Mal gelesen schon, weil da so viel ja Impulse drin stecken. Und auf den ersten Seiten, ich glaube sogar im Vorwort, schreibst du, der neue Feminismus ist vor allem eine große Chance für die Väter. Ein total wichtiger Satz, der, glaube ich, das Buch auch ganz gut umschreibt. Aber ich glaube auch, dass du diesen Satz einmal dem einen oder anderen Hörer oder vielleicht auch Hörerin genauer erklären magst. Feminismus und Väter und Chance. Wie ist das zu verstehen?
Der neue Feminismus. Nun ja, ich bin jetzt ganz befangen davon, dass du mein Buch schon gelesen hast, weil ich muss sagen, ich habe es noch nicht gelesen. Wenn ich so ein Buch fertig habe, dann traue ich mich nicht, da irgendwie nochmal reinzugucken, weil ich denke, ach, dann sehe ich einen Fehler und kann nicht mehr korrigieren. Ich bin da, ist aber schön, dass du es gelesen hast. Ja, warum ist der Feminismus eine Chance für Väter? Weil sich endlich was ändert in der Gesellschaft. Also die Frauen haben so viel bewegt, sie haben so viel in Frage gestellt von diesen Säulen, auf denen unsere Gesellschaft angeblich ruht und haben so viel in Bewegung gebracht, dass das natürlich auch für uns Männer, also wenn wir jetzt von uns Männern sprechen möchten, unwahrscheinliche Möglichkeiten bietet. Also mein Vater und mein Großvater hatten diese Möglichkeiten nicht, weil da war völlig festgezimmert, wie ein Mann zu funktionieren hat, nämlich als Rädchen in einer großen Maschine, dass er Leistung zu bringen hat, dass er für die Kinder zu sorgen hat, indem er ihnen eine materielle Grundlage schafft, dass er ansonsten sich nicht zu sehr damit so emotional involvieren soll, weil das irgendwie ist ja unmännlich und für die Kinder sogar vielleicht schädlich. Also es war sehr klar aufgeteilt, wer welchen Job zu machen hat. Und da konnten auch Männer gar nicht so raus, genauso wenig wie Frauen raus konnten. Die Frauen haben die ganze Arbeit gemacht, das zu erschüttern und ihre Rolle in Frage zu stellen. Und natürlich muss damit auch unsere Rolle in Frage gestellt werden. Und wir haben erstmals die Möglichkeit zu sagen, wir lassen uns unsere Vätergeschichte nicht vorschreiben, wir schreiben sie selbst. Wir definieren selbst, was möchte ich für mein Kind tun, was ist mir wichtig, was ist meine Beziehung, wie soll mein Leben ablaufen mit diesem Kind, mit diesem neuen Partner in meinem Leben. Wie gehen wir diesen Weg? Und das hatten unsere Väter nicht oder mit viel, viel größeren Opfern, die sie dafür zu bringen hatten, als es wir tun. Und deswegen bin ich so ein bisschen erstaunt, dass wir diese Freiräume jetzt haben und dass aber Männer ganz genau dort stehen bleiben, wo sie vor 10 Jahren auch schon standen. Und das möchte ich mit meinem Buch ein bisschen mit anschieben. Diesen Feminismus nicht als etwas zu sehen, was uns was wegnimmt, was uns irgendwie unseren Status raubt und uns in so eine Frage stellt und so unbequem und ungemütlich ist, sondern als eine Aufforderung, selbst was zu machen. Und ich finde, da sind tatsächlich jetzt wir Männer dran, weil die Frauen haben schon sehr viel getan und auch für uns getan damit. Mhm.
Feminismus, der Begriff, assoziiert oder ruft bei vielen ganz unterschiedliche Assoziationen hervor. Wie definierst du den Begriff Feminismus für dich, also als Grundlage, worauf du dann auch darüber im Buch schreibst?
Na, für mich ist Feminismus eine soziale Bewegung, naturgegeben von Frauen angeführt, die Geschlechterverhältnisse in der Gesellschaft in Frage stellt und die Rolle, die Frauen in der Gesellschaft zu spielen haben, in Frage stellt und dort eine Veränderung fordert, eine Neudefinition. Für mich ist Feminismus keine Bewegung von Frauen gegen Männer. Für mich bedeutet das nicht den Kampf gegen die Geschlechter. Ich finde das auch eine sehr ungesunde Definition, weil sie jede Form von Solidarität zwischen Männern und Frauen ausschließt. Und ich finde, gerade wenn du in einer Paarbeziehung bist und so ein großartiges Projekt vorhast, wie wir ziehen gemeinsam ein Kind auf, dann brauchst du sehr, sehr viel Solidarität. Die brauchen wir in der Gesellschaft, die Solidarität zwischen den Geschlechtern. Und deswegen ist es auch für mich keine genuin gegen Männer gerichtete Bewegung. Und ich würde Männer ermutigen, aus diesem dualen Denken da so ein bisschen rauszurücken und sich die Frage zu stellen, wenn die Frauen mit ihrer Rolle so unzufrieden sind, wie zufrieden bin ich eigentlich damit? Und die Frage wird viel zu wenig gestellt.
Mhm. Danke, finde ich eine sehr wichtige Definition und oder auch Eingrenzung, weil ich glaube, dass, weil du hast es gerade auch schon gesagt, doch sehr häufig auch negative Strömung da reinkommt in den Begriff. Mhm.
Nun kann ich mir vorstellen, dass es ein paar Hörer gibt heute, die im Grunde so leben, wie dein Vater oder dein Großvater gelebt haben, auch heute noch. Und die das gar nicht so schlecht finden, aus welchen Gründen auch immer. Was ist denn deiner Meinung nach der große Vorteil, wenn man sich vom klassischen Ernährermodell verabschiedet? Also was können Väter gewinnen, wenn sie sich verändern?
Zuallererst mal, wenn jemand fein damit ist, wie er lebt und wenn die Partnerin fein da ist, damit ist, wie man sich die Rollen aufteilt, wenn alle in dieser Konstellation und zuallererst die Kinder zu ihrem Recht kommen, dann bin ich auch der Letzte, der sagt, du musst dich ändern. Es gibt ja auch sehr unterstützende klassische Modelle. Ne? Also das ist nicht mein Ansatz. Nur ich will die Frage stellen, ist das wirklich alles, was du im Leben machen kannst, oder blendest du nicht 100 Möglichkeiten, wie du dein Leben, deine Vaterschaft gestalten kannst, einfach gerade aus, weil du denkst, es gibt nur diesen einen Weg. Und wenn wir uns anschauen, wie so eine Vaterbiografie häufig abläuft, immer noch, dann stelle ich auch in Frage, ob das halt ein Weg ist, der dich letztlich glücklich macht als Vater, nämlich 60 Stunden im Büro zu sein in der Woche. Meistens sind sie nicht 40, also meistens sind 50, aber halt auch bei jungen Vätern gerade gerne mal mehr. Diesen Weg der von Karrieredenken, Wettbewerb, Belohnung durch noch mehr Karriere, ein bisschen mehr Geld. So viel Geld ist ja meistens gar nicht, was man dazu gewinnt. Irgendeine Art von Prestige, Ansehen zu erlangen. Gleichzeitig die wichtigste Zeit mit deinen Kindern, auch die wichtigste Bindungszeit mit deinen Kindern zu verpassen. Also man für diese Karriere oder für dieses Schulterklopfen von deinem Chef gibst du qualitative Bindung zu deinem Kind auf, ne? Weil du einfach nicht die Zeit hast, die zu machen. Du hast nicht die Zeit, irgendwie etwas zum Beispiel nur mit deinem Kind zu machen, was das gar nicht irgendwie was im Familienrahmen ist, sondern vielleicht mal mit der Tochter 3 Tage alleine wegzufahren, um mal andere Gespräche zu führen, anderes zu erleben. Also wenn du diese Zeit nicht hast in deinem Leben, weil die Karriere das Erste und allererste ist, was du dem du gerecht werden möchtest, dann wundern sich viele Männer, was dann passiert, wenn halt diese Droge da mal nicht mehr verfügbar ist. Denn so in so einer, ja, in so einer Zeit, in die ich jetzt vielleicht auch als alternder Vater mit 48 Jahren reinkomme, wo es eben nicht mehr ständig bergauf gibt, wo es nicht mehr ständig neue Herausforderungen gibt, wo viele Männer in der Situation sind, wo andere nachrücken und für sie diese Bestätigung, die sie im Job haben, eben nicht mehr da ist, dann gucken sich viele um und merken dann erst, dass ihr eigenes Verhältnis zu ihrer eigenen Familie total unterentwickelt ist und sie eben dort auch nicht die soziale Unterstützung bekommen können mehr, die sie dann dringend bräuchten. Also viele Männer werden dann sehr unglücklich und das sagen ja auch viele Zahlen, dass Männer im mittleren Alter häufig in viel schwerere Krisen geraten, als Frauen das tun. Und das ist halt ein Preis, den man zahlt, wenn man diesen Weg wählt. Ne? Und das ist dann nachher auch nicht mehr rückgängig zu machen. Man kann nicht all die verpassten Jahre mit den Kindern dann irgendwie wieder aufholen. Ne? Du kannst nicht, wenn du zu deinem Sohn eigentlich keinen richtigen Kontakt hast, er schon ausgezogen ist, dann irgendwie anrufen und sagen, hallo, ich bin jetzt in Rente, lass uns doch mal richtig was zusammen machen. So Vater-Sohn-mäßig. Der Zug ist dann abgefahren. Und das merken viele Männer zu spät und bereuen das. Also das ist das, was man ja irgendwie sehr, sehr viel hört, auch bei Männern meiner Vatergeneration, dass sie das bereuen, dass sie zu wenig aktive Zeit mit der Familie hatten und das halt nicht gesehen haben. Und ich glaube, die lügen nicht. Das ist wirklich so. Und das kann man nur verhindern, wenn man sich sehr früh sehr bewusst wird, und zwar zusammen mit der Partnerin oder dem Partner bewusst wird, wie will man diese Familie gestalten? Wie ist eigentlich der Zeitplan dieser ganzen Geschichte? Wer soll wann für was da sein? Was will ich für mich haben? Was will ich für alle haben? Was will ich speziell haben mit unserem Kind? Wenn man sich das nicht tut und das nicht als partnerschaftliches Ding ansieht, was einfach auch geplant werden muss, dann gerät man sehr schnell in eine Spur, aus der man später nicht mehr rauskommen kann, jedenfalls nicht mit viel Aufwand und die einen wohin bringt, wo man gar nicht sein möchte.
Ist das die berühmte Midlife-Crisis, die du gerade beschrieben hast?
Das ist so lustig, dass wir das Midlife-Crisis nennen, also dass wir das so sehen, so da kommen dann Männer in so eine Phase, da werden die so komisch, dann kaufen sich plötzlich ein Motorrad oder müssen sie Marathon rennen und dann machen sie so komische Dinge, bis sie halt wieder so in der Spur sind und dann wieder ein bisschen ruhiger werden. Ich glaube, das Midlife Crisis, nennt es Depression, nennt es wie Männer, es gibt ja keine richtige Sprache für die Gefühle von Männern und für die traurigen Gefühle von Männern, die schlimmen Gefühle von Männern, weil wir sie nicht gelernt haben, weil wir sie auch nicht lehren. Aber ich glaube, Midlife Crisis, es ist eine Depression, die Männer, eine depressive Stimmung, die Männer ergreift, wenn sie ihre Lebensumstände ändern und wenn sie mit ihren Gefühlen nicht mehr klarkommen und wenn sie aus der Lebensbalance herausgeraten. Und es ist kein Witz, ne? Also ich finde es halt Midlife Crisis einen sehr verniedlichenden Ausdruck für etwas, das dazu führt, dass die krass gesagt, die Selbstmordrate, also die erfolgreichen Suizide, also wenn man das erfolgreich nennen möchte, von Männern in der zweiten Lebenshälfte dreimal so hoch sind wie die von Frauen. Also die totale Verzweiflung in der zweiten Lebenshälfte, das ist ein sehr, sehr männliches Ding. Und das hat viel damit zu tun, dass man vorher sein Leben falsch geplant hat oder dass man sein Leben eigentlich gar nicht selbst in der Hand hatte, sondern es in die Hand hat gegeben hat von Wertvorstellungen, unter denen man später sehr leidet.
Hm. Ich glaube, ich möchte hiermit anmerken, dass wir nochmal eine besondere Folge zu dem Thema machen, weil da steckt ja doch sehr viel dahinter, was, glaube ich, weniger, also wo wir weniger Ahnung haben, weil wie du gerade sagst, ich wollte eigentlich nur mit einem Buzzword um mich schmeißen, aber es ist spannend, dass du das so differenziert auch betrachtest, weil ich glaube, dass eigentlich viele überhaupt keine Ahnung davon haben, was es wirklich heißt, Midlife Crisis, ne? Weil du sagst ja auch verniedlichen. Aber ich will eigentlich auch nochmal den Dreh jetzt zu einem vielleicht anderen Thema nochmal kriegen. Und zwar hast du dich auch damit beschäftigt, was der väterliche Einfluss auf die spätere Partnerwahl der Tochter bedeutet. Das ist ja auch ein Thema, was teilweise auch von Hollywood schon sehr häufig in irgendwelchen auch teilweise lustigen Filmen, teilweise aber auch sehr ernsten Filmen dargestellt wurde. Inwieweit können wir Männer das überhaupt beeinflussen? Ich habe keine Tochter. Ich habe einen Sohn. Insofern kann ich da vielleicht auch nur den einen oder anderen Ratschlag eines Vaters von vier Töchtern mitkriegen, worauf mein Sohn vielleicht später achten müsste. Keine Ahnung.
Naja, die Partnerwahl beeinflussen, das ist wirklich ein großes Wort und ehrlich gesagt auch eine große Selbstüberschätzung, die man als Vater hat. Also
da bin ich zufrieden. Das macht mich ja glücklich.
Das ist ja so, als ob man da so irgendwie so ein kleines Menschlein so hinmeißeln könnte, dass es dann genau die emotionalen Bedürfnisse hat, die man sich so vorstellt. Ich glaube, das ist eine große Selbstüberschätzung. Aber was man, glaube ich, machen kann, ist, dass man verhindert, dass eine Tochter mit einem späteren Partner das Trauma aufarbeiten muss, was sie von ihrem Vater bekommen hat, ne? Und das ist ja etwas, was, wie ich finde, häufig bei der Partnerwahl eine Rolle spielt, ne? Dass man, dass das Rollenvorbild des Vaters dann auch irgendwie in einem Lebenspartner sucht oder darauf irgendwie anspricht. Und ich glaube, wenn wir jetzt von einer Vater-Tochter-Beziehung sprechen, ich glaube, dass natürlich das Verhältnis zum Vater eine große Rolle dabei spielt, wie man überhaupt sich das Verhältnis zum anderen Geschlecht oder auch zum gleichen Geschlecht gestaltet. Weil natürlich der Vater der erste Mann im Leben eines Mädchens ist, der sich intensiv um sie bemüht und mit dem sie viel Zeit verbringt. Und das spielt schon eine Rolle. Ich glaube, was man tun kann, ist, dass man, oder was ich versuche zu tun bei meinen Töchtern, ist, dass ich ihnen zeige, so fühlt sich das an, wenn dich jemand wirklich sehr liebt und wenn jemand wirklich sehr, sehr um dich bemüht ist und wenn jemand wirklich möchte, dass es dir gut geht und bereit ist, dafür was zu tun. Und das ist, glaube ich, das Erste, was du halt, also das Zentrale, was du machen kannst. Denn also was ich zum Beispiel jetzt ganz praktisch mache, ich serviere meinen Kindern jeden Morgen das Frühstück ans Bett. Punkt. Egal, also was auch passiert, sie können sich darauf, wann ich auch am Vorabend nach Hause komme, sie können sich darauf verlassen, der Morgen beginnt damit, dass dein Vater dir das Frühstück ans Bett bringt. Und ich finde, also meine Vorstellung ist, dass sie vielleicht dann auch an einen späteren Lebenspartner und natürlich also hatten meine Töchter auch schon Freunde und so etwas, das ist ja jetzt nicht nur in die Zukunft gesprochen, halt die nicht so toll finden, wenn der sich als ein Macho-Arschloch herausstellen sollte, der halt davon ausgeht, dass die Frau den Mann bedient, der das voraussetzt, dass es dann schon mal irgendwie zum Konflikt kommen sollte in so einer Beziehung, weil sie halt erfahren haben, wie es ist, wenn ein männliches Wesen etwas für dich tut und dass das was Selbstverständliches ist und dass sich das gut anfühlt. Und wenn sie diese Ansprüche auch an einen späteren Lebenspartner haben, finde ich das toll. Und es ist natürlich dann auch etwas Aktives, was man als Vater dann schon tun kann, wenn man sich nicht den Rest des Lebens mit einem absoluten Arschloch herumschlagen möchte, was dann hier am Tisch sitzt.
Da liegt ja die Frage nahe, was für Freunde deine Töchter haben und ob du dich da in deiner Erziehung bestätigt fühlst oder ob da noch Nachholbedarf ist.
Also ich war ehrlich gesagt immer sehr positiv überrascht mit welche sympathischen Männer meine Töchter so in ihrem Leben haben, ihrem Freundeskreis haben, und bin da sehr guter Hoffnung, dass wir da gute Komplizen finden werden, ich und meine Frau im späteren Leben. Es müssen ja auch nicht Freunde sein, es können ja Freundinnen sein. Also ich glaube, das ist heute eine recht offene Frage.
Das stimmt. Jetzt haben wir ja sehr viel über Töchter gesprochen, auch in deinem Buch liegt ja nahe, du hast ja selbst 4 Töchter. Nichtsdestotrotz, vielleicht können wir nochmal einen Ausblick für unsere Hörer geben, die jetzt Söhne haben. Hast du einen Tipp für die, was die dort beachten könnten, was man dort als Vater heute machen sollte? Vielleicht auch mit dem Hinblick, dass natürlich unsere Söhne die Väter von morgen sind, ne? Also es ist ja die nächste Generation, die dann vielleicht als erste Generation nicht mehr als neue Väter bezeichnet wird, wenn es gut läuft.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass das mit Söhnen nochmal eine ganz andere Herausforderung ist. Nicht, weil Jungs so anders sind als Mädchen. Die Unterschiede gibt es natürlich und die erleben wir alle. Aber wenn Jungs heute in die Welt starten, dann haben sie halt ganz andere Herausforderungen, als Mädchen das haben. Also es gibt heute immer noch in Kita und Grundschule sehr wenig natürliche, alltägliche männliche Vorbilder für Jungen abseits des Vaters. Also weil dort halt, da sind Erzieherinnen und auch in der Grundschule sind es meistens Grundschullehrerinnen, die dort den Ton angeben. Also wir haben wenig so alltägliche Vorbilder, aber halt viele nicht alltägliche Vorbilder, die uns in Filmen, in Videospielen und so etwas auch im Sport jungen Menschen zeigen, also Jungen zeigen, was irgendwie männlich ist und wo man dorthin muss. Und die sind sehr stark. Und ich glaube, da als Vater eine Balance zu finden und wie man darüber mit einem Jungen spricht, ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Ich bin ganz dankbar, dass ich die halt in meinem Leben nicht habe, weil ich glaube, das ist halt sehr viel. Und man ist als Vater ja auch Vorbild dafür, wie man selbst möchte, dass so ein Junge mal sein Leben meistert. Also man muss das ja aktiv die männliche Rolle vorspielen, die er ja auch dann in sein Leben hineinlassen soll. Und ich glaube, dass das nochmal ein ganz, ganz anderes Ding ist, was ich jetzt als Vater von Töchtern so gar nicht leisten muss. Also wenn ihr jetzt, ich weiß nicht, wie eure Arbeitszeiten so sind, ne? Aber wenn ihr eure Kinder halt, oder du hast davon gesprochen, von deinem Sohn, wenn du den nicht siehst, dann bist du jetzt ja quasi schon ein aktives männliches Vorbild für ihn, wie es halt viele Väter für ihre Söhne waren. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung oder Verantwortung, das zu durchbrechen und zu zeigen, es geht auch ganz anders im Leben. Und ich lebe dir das vor.
Meinst du hättest das Buch auch geschrieben, wenn du Vater von 4 Söhnen gewesen wärst?
Also mein Bruder ist Vater von 3 Söhnen und der hat kein Buch geschrieben darüber. Ich weiß nicht, also das natürlich als Vater von 4 Töchtern hat mich dieses ganze Geschlechterverhältnis natürlich noch viel mehr konfrontiert und ich habe noch viel mehr damit zu tun bekommen, weil ich ja auch irgendwie, also wir leben in einem Patriarchat noch immer, wir leben noch immer in einer Welt, die halt sehr stark vorgibt oder so triggert, guided, wohin Männer und Frauen steuern sollen. Diese Wertvorstellungen, die sind immer noch sehr immanent. Und natürlich, wenn du Töchter hast, wirst du damit nochmal ganz anders konfrontiert und denkst dir, nee, diese Welt will ich einfach für meine Töchter nicht haben. Ne? Ich will nicht, dass die in ihrem Leben später vor allen Dingen das sehen, dass sie zu Hause sind und da ihre Kinder hüten und ihre hoffnungsvolle Karriere leider im Alter von 28 Jahren abgebrochen haben, weil sie dann halt ihr Lebensglück in der Kinderaufzucht zu finden haben. Ich glaube, das will ich absolut nicht und das hat mich vielleicht nochmal dann anders sensibilisiert oder ehrlich gesagt, meine Kinder haben mich auch sensibilisiert. Das ist ja kein Job, den ich gemacht habe, sondern das ist ein Job, den sie gemacht haben. Vielleicht wäre es ein anderes Buch geworden.
Tillmann, ich könnte dir ehrlich gesagt noch stundenlang zuhören. Leider ist unsere Zeit so ein bisschen begrenzt. Wir haben aber immer noch eine Abschlussfrage, die ist immer die gleiche am Ende unseres Podcasts. Und zwar gibt es auf Spotify eine echte Papas-Playlist, die von Gast zu Gast anwächst. Jeder unserer Gäste darf sich dort ein Lied wünschen, idealerweise eines, das zum Thema dieser Folge passt. Kann aber auch eins sein, was du im Kreißsaal gehört hast oder was du heute Morgen zufällig gehört hast oder was dich auch dein Leben lang begleitet. Fällt dir da ein Song ein, den wir auf die echte Papas-Playlist von Spotify setzen können?
Also mir fällt ein Song ein, der für mich selbst so eine große Rolle gespielt hat.
Nehmen wir auch.
Und zwar als Luna geboren wurde, da kam gerade ein neues Album von Eurythmics auf den Markt und da war die Singles, also damals wurden noch Singles ausgekoppelt, ne? Lustig, dass das noch gab. Ne? Das war für Eurythmics I Saved the World Today und ich weiß noch, dass ich dieses, den Refrain so Hey, hey, I saved the world today, dass ich den halt meinem Kind die ganze Zeit, der kleinen Luna die ganze Zeit vorgesungen habe, weil ich hatte dieses Baby im Arm und wusste instinktiv, ich muss dem jetzt was vorsingen. Aber so die, ich kannte keine Kinderlieder, ich kannte keine Mama-Lieder. Und dann sang ich also stundenlang dieses Lied und das ist mir deswegen auch sehr, sehr wichtig geworden. Und ja, und die Welt retten ist ja immer eigentlich ein gutes Vorhaben, oder?
Schönes Lied und eine schöne Geschichte zu dem Lied. Vielen Dank, Tillmann. Ja, das Lied kommt auf unsere Liste, auf die echte Papas Playlist von Spotify, die ihr abonnieren könnt, genauso wie diesen Podcast natürlich. Und ihr könnt uns auch schreiben, gerne eine E-Mail, da weiß immer der Flo, an wen ihr schreiben müsst.
Ich bin immer beeindruckt, du findest immer die richtigen Worte. Podcast@echtepapas.de ist noch unsere E-Mail-Adresse.
Super, du merkst, Tillmann, wir sind gerade im Werbeblock unseres Podcasts angelangt.
Er macht das so toll. Ich könnte stundenlang zuhören.
Okay, muss ich dich leider enttäuschen, wir kommen jetzt wirklich zum Ende. Nicht ohne noch einmal zu sagen, bewertet bitte unseren Podcast, abonniert ihn und noch viel wichtiger, kauft Tillmanns Buch. Und kommen wir noch einmal ganz kurz zu dir. Wo kann man dich ansonsten noch finden, außer in der Buchhandlung momentan und bei den echten Papas, wenn man noch mehr von dir erfahren will, noch mehr über dich oder von dir lesen möchte? Wo geht man am besten hin?
Ach, es ist ja heute so, man kann einem doch gar nicht mehr aus dem Weg gehen. Also auf Twitter, auf Instagram, meistens zu Hause, ne? könnt ihr mich antreffen. Ich bin schwer zu verfehlen, wenn man mich sucht.
Also googelt Tillmann Prüfer und dann findet ihr ihn schon.
Danke, Tillmann, dass du da warst. Das fand ich sehr spannend, die Auseinandersetzung. Und wie gesagt, wir hören uns sicherlich nochmal zum Thema Midlife Crisis. Da bin ich mir ganz sicher.
Das, ja, da bin ich, wenn ihr mich da einladen möchtet, ich glaube, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema.
Super gerne.
Denn wir alle möchten ja unsere Midlife Crisis möglichst gar nicht erleben. Dafür können wir bestimmt sehr viel tun.
Total. Und das wäre sehr wichtig. Also insofern, dir wünsche ich auf jeden Fall erstmal einen schönen Tag.
Dankeschön. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
Bis bald. Sehr gerne. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.